ARD. Monatelang haben wir am Fall Raphael Blumstock gearbeitet und ich war immer wieder in Ulm, habe Gespräche geführt und Spuren verfolgt. Und dabei habe ich gemerkt, wie sehr mich dieser Fall packt. 5 Folgen später bin ich wieder hier, zu einer Podiumsveranstaltung in Ulm, zurück an dem Ort, an dem so viele meiner Fragen angefangen haben, für eine letzte Folge. Und mit mir auf der Bühne sind Leute, die ihr auch aus dem Podcast schon kennt. Denn auch nach der Veröffentlichung ist noch was passiert. Es sind weiterhin neue Hinweise eingegangen. Es sind neue Fragen entstanden. Und ein paar Gedanken haben mich einfach nicht losgelassen. Diese Bonusfolge ist ein Versuch, all das einzuordnen, was die Recherche ausgelöst hat und auch was noch offen ist. Schön, dass ihr dafür nochmal mitkommt.
Hallo und schönen guten Abend hier aus Ulm, aus dem Haus der Begegnung. Schön, dass ihr alle heute Abend da seid. Wir sagen erstmal, wow, so viele sind gekommen heute, das ist ganz toll. Es geht um den Podcast Der Schrei, der rätselhafte Fall Raphael Blumstock. Mein Name ist Nabil Attassi, bin Moderator beim SWR und ich würde mich freuen, wir würden uns alle freuen, wenn Sie sich lebhaft an dieser Diskussion heute Abend beteiligen. Jederzeit, hier sind 2 Kollegen unterwegs, die laufen hier mit Mikrofon und wer was sagen möchte, jederzeit melden und mitsprechen. Das würde die ganze Veranstaltung heute bereichern und vielleicht bringt es uns ja auch nochmal zusätzliche Erkenntnisse. Und jetzt freue ich mich, dass meine Gäste da sind und wir über diesen bewegenden Fall, der die Ulmer, glaube ich, bis heute umtreibt, Raphael Blumstock, sprechen können. Ich gebe mal vorab die Frage ins Publikum. Gibt es hier jemanden, der Raphael Blumstock gekannt oder irgendwie gesehen hat oder aus der Zeit kennt? Ein paar Hände gehen hoch. Es kann sein, dass wir das heute Abend noch besprechen. Jetzt möchte ich meine Gäste vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Chiara Battaglia hier ist. Ihr habt da gerade schon gehört, das ist die Stimme und eine Autorin des Podcasts, Chiara Battaglia.
Hallo.
Die Frau hinter der Geschichte von Der Schrei, das ist Nele Grund, die als Hauptautorin, im Grunde genommen hauptverantwortlich, diese Geschichte, so wie ihr sie hören könnt, geschrieben hat. Nele Grund. Ja, und dieser Mann hier ist, glaube ich, schon bekannter geworden, als ihm vielleicht manchmal recht ist. Manuel Köhler ist Kriminalhauptkommissar, Cold Case Ermittler. Er hat diesen Fall Raphael Blumstock vor einigen Jahren übernommen. Und wir sind hier alle schon per Du, weil wir A, schon mal zusammen auf der Bühne gesessen haben. Und Manuel Köhler war auch schon bei mir in der Sendung in SWR 1 Leute zu Gast. Kann man auch nachhören. Manuel Köhler. Guten Abend. Er ist natürlich der Erste hier, der heute Abend Heimspiel hat, aber wer auch Heimspiel hat, das ist Daniela Brandt. Daniela Brandt macht True Crime Stadtführungen in Ulm an jedem ersten Samstag im Monat. Viele hier werden das wissen und ich freue mich sehr, dass sie heute wieder mit dabei ist, Daniela Brandt.
Guten Abend.
Und wen ich auch gerne begrüßen möchte, weil wir uns, glaube ich, besonders freuen, dass er heute hier ist und wir werden ihn vielleicht, wenn er das möchte, auch nachher hören, ist Raphaels Bruder Ricardo. Der sitzt hier in der ersten Reihe und es ist ganz toll, dass er es heute hierher geschafft hat. Chiara, du bist die Stimme, wir haben dich gerade schon gehört.
Ja.
Und wir haben es gehört, es begann alles mit der Stähle und der Idee. Wann bist du dazu gekommen und kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausschmücken? Warum gibt es diesen Podcast?
Ich habe einen Anruf bekommen mit der Frage, möchtest du einen Mordfall auflösen, der 35 Jahre alt ist und in Ulm spielt? Ich komme aus Hannover, ich war noch nie in Ulm bis jetzt. Also ich kenne Ulm jetzt, würde ich sagen, relativ gut und ich musste dann natürlich erstmal kurz drüber nachdenken. Ich habe natürlich auch erstmal recherchiert und auf das zugegriffen, was so im Internet zugänglich war und konnte dann auch auf die Vorrecherche von meinen KollegInnen zugreifen, die natürlich schon total am Recherchieren waren und mir dann quasi nochmal erzählen konnten, okay, wer war Raphael Blumstock? Was ist damals passiert? Und mit wem könnte ich vielleicht sprechen? Und dann habe ich angefangen, die Interviews zu führen.
Nele, du hast als federführende Autorin die Geschichte, die der Podcast erzählt, geschrieben. Inzwischen sind 5 Folgen draußen. Also eine Menge Arbeit liegt hinter dir, glaube ich. Wie lange bist du schon dabei? Über ein Jahr, ne?
Ja, ein bisschen über ein Jahr jetzt.
Kannst du mal kurz beschreiben, also was ist das Besondere an der Art, wie ihr diesen Fall erzählt?
Also uns war von Anfang an klar, dass wir nicht nur so einen sensationalistischen Krimi-Fall erzählen wollen, sondern wirklich behutsam und sensibel auf das Thema zugehen möchten, vor allem, weil wir eben auch wussten, okay, da ist vielleicht auch in den letzten Jahren schon ein bisschen was schiefgelaufen bei verschiedenen Artikeln. Da haben sich Geschichten verselbstständigt, da wurde nicht immer so berichtet, dass es den Hinterbliebenen auch recht war. Und uns war es ganz wichtig, das so zu erzählen, dass eben auch Angehörige von Raphael sich diesen Podcast anhören könnten. Und das war so eine Herangehensweise, aber wir wollten natürlich auch die Zeit erzählen, gerade Chiara und ich, wir haben das ja auch gar nicht miterlebt. Also wir sind ja erst später geboren und wollten unbedingt die Leute auch so ein bisschen mitnehmen. Wie war es damals überhaupt in Ulm? Ich war vorher auch noch nie in Ulm. Wie tickt diese Stadt überhaupt? Und wir wollten also viel mehr erzählen als nur diesen Mordfall, aber natürlich dann trotzdem so erzählen, dass es vielleicht auch noch dazu beiträgt, dass man den Tätern auf die Spur kommt.
An der Stelle, Daniela, vielleicht mal ganz kurz die Frage. Zwei Nicht-Ulmerinnen widmen sich diesem äußerst Ulm-spezifischen Fall, der ja die Stadt hier so immer noch bewegt. Wie war das für dich? Ist das gut gelungen aus deiner Sicht? Weil du bist ja die Lokalpatriotin hier heute Abend. Das einzufangen, was den Fall ausmacht und auch, wie er die Stadtgesellschaft hier in Ulm bewegt?
Ja, also das speziell auf jeden Fall. Vor allen Dingen, was ich sehr, sehr gut fand, das war, dass der Blick einfach auf Ulm, auf die Zeit, auf die Problematiken, die es damals gegeben hat, einfach, dass das zu kurz gekommen ist. Weil ich glaube, egal um welchen Fall es geht, man muss einfach schon in die Zeit schauen, um es überhaupt zu verstehen. Ne? Und auch da dann zu verstehen, warum sich manches verselbstständigt hat.
Gehen wir mal einen Schritt zurück, Manuel. Kannst du uns vielleicht mal einfach so, wie er ist, diesen Fall Raphael Blumenstock einmal schildern?
Ja, das Ganze hat sich zugetragen in der Nacht vom 3. auf den 4. November. Und so wie ich Raphael kenne, und ich kenne ihn ja nur aus der Akte eigentlich, würde ich sagen, er war ein Nachtschwärmer. Er war an diesem Abend in der ganzen Stadt unterwegs, so wie viele Abende vermutlich auch schon zuvor. Wir haben insgesamt, ich glaube, 10, 12 Lokalitäten, sag mal, konnten wir belegen, wo er in dieser Nacht, vielleicht auch wenn nur kurz gewesen war, aber wo er sich aufgehalten hat. Ich glaube auch nicht, dass er in dieser Nacht irgendwo ein gewisses Ziel verfolgt hat. Es hat ihn halt da hingetrieben, wo ihn der Wind sozusagen hingetrieben hat. Ja, war überwiegend allein unterwegs an diesem Abend. War an diesem Abend auch nicht geschminkt, hatte auch keine Frauenkleidung an. Also er war mehr oder weniger, ja, normal gekleidet, sag ich mal, für seine Verhältnisse. Ja, und dann war es so, dass er gegen kurz nach 5 Uhr morgens noch von einem Zeugen gesehen worden ist. Dann die nächste Beobachtung oder das ist von der Zeugin, die in dem Wohnmobil auf dem Münsterplatz dann übernachtet hat. Und dann wurde die Leiche durch die Stadtreinigung aufgefunden. Und dann hat sich natürlich die Frage gestellt, wer könnte dafür verantwortlich sein? Das ist natürlich bis heute die große Frage, die wir noch nicht beantworten können.
Du hast diesen Fall vor 3, 4 Jahren übernommen.
Ja.
Von deinem Vorgänger, der ihn davor auch lange betreut hatte. Und dich auch an diesen Fall nochmal rangeheftet, viel Öffentlichkeit gehabt dieses Jahr, eben warst in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY damit, dann natürlich der Podcast jetzt, sehr, sehr viel Öffentlichkeit war das dieses Jahr. Wenn du dich jetzt nochmal zurückversetzt, was hast du denn gedacht, als der SWR anrief und gesagt hat, wir machen da jetzt eine Geschichte zu? Hast du erst mal gedacht, um Gottes Willen, lasst mich in Ruhe?
Nein, ich habe nicht gedacht, lass mich in Ruhe. Ich habe eigentlich relativ schnell für mich gedacht, dass das eine gute Chance für die Polizei Ulm sein könnte. Den ersten Anruf, den ich bekommen habe, das war von der Karin Sens, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir am Telefon schon, ich sag mal so, die groben Eckdaten besprochen. Mir war es aber auch wichtig, dass wir uns persönlich kennenlernen, bevor das Ganze losgeht. Da kamen dann die Karin und die Chiara zu mir auf die Dienststelle. Da spielt natürlich eine gewisse Sympathie auch eine Rolle. Wir waren uns, würde ich sagen, von Anfang an sympathisch. Wir haben gewisse Eckpunkte festgezurrt. bis wohin ich auch unterstützen kann, welche Grenzen ich nicht überschreiten kann, welche Grenzen aber auch vom SWR nicht überschritten werden dürfen. Und da sind wir uns relativ schnell einig gewesen. Und ich denke, das hat bis heute wirklich hervorragend funktioniert. Also die Kooperation war von Anfang an hervorragend. Und ich denke, das wird auch zukünftig so bleiben, oder?
Karin Senz ist unsere Redakteurin, die sitzt übrigens auch hier vorne im Publikum. Wie oft hast du deine Grenzen überschritten? Dann doch?
Mein stellvertretender Inspektionsleiter ist heute hier. Selbstverständlich habe ich die Grenzen nicht überschritten. Nein, es gibt gewisse Dinge, über die kann ich reden, und es gibt gewisse Dinge, über die kann ich auch mit dem SWR natürlich nicht reden. Also jetzt auch aktuelle Entwicklungen nach Aktenzeichen XY, Hinweise, denen ich aktuell nachgehe, da muss ich mich bedeckt halten. Ich kann auch dem SWR keine Aktenbestandteile irgendwo zur Verfügung stellen. Also alles das, was der SWR von mir bekommen hat, ist letztendlich mündliche Aussagen von mir. Über die Akteneinsicht entscheidet letztlich allein die Staatsanwaltschaft. Da kann ich mich nicht drüber hinwegsetzen. Da würde ich mich selber strafbar machen.
Aber wenn du jetzt sagst, dein Inspektionsleiter ist heute hier, wo ist er denn? Da ist er. Herzlich willkommen. Gab es auch andere Stimmen in der Polizei Ulm, die gesagt haben, Manuel, lass das?
Eigentlich nicht. Ich stimme mich daran schon mit meinen Vorgesetzten ab. Und ich sag mal, SWR hat natürlich auch ein gewisses Standing. Das hätte ich jetzt nicht mit jedem anderen Sender gemacht. Also da habe ich dann schon auch das Rückgrat zu sagen, nein, wir machen da nicht mit. Aber ich habe das als Win-Win-Situation von vornherein gesehen, so wie es mir von der Karin letztendlich präsentiert worden ist. Und von der Chiara habe ich gedacht, okay, das könnte dem Ganzen dann mal eine neue Wendung geben. Die regulären Ermittlungsmethoden sind so gut wie ausgeschöpft. Und dann bleibt einem dieser Weg halt aber dann dennoch offen.
Nele, Chiara, ihr seid, glaube ich, seit über einem Jahr ziemlich intensiv mit dieser Sache beschäftigt. Wenn man dann so auch verschmilzt mit diesem Projekt, tut man ja, ne? So ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt es da so Momente, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind, wo ihr so sagen würdet, weil wir haben jetzt ja die 5 Folgen sind ja jetzt schon da, das ist eine ganze Menge, also da kann man schon 5x30, naja, schon so 2-3 Stunden komplett durchhören, ne? Und das ist ja dann Arbeit von irgendwie einem Jahr, die da drin steckt. Gibt es Momente, wo du sagen würdest, das hat mich besonders beeindruckt während der Arbeit an diesem Podcast?
Viele Momente. Ich fand die Zusammenarbeit mit dir sehr interessant, weil wir, glaube ich, ein Gefühl gemeinsam haben oder hatten, was sich manchmal eingeschlichen hat oder eingestellt hat. Und wir haben auch manchmal darüber geredet, das Ohnmachtsgefühl. Ich habe manchmal gefragt, wie kann man damit umgehen, wenn man das Gefühl hat, okay, ich komme gerade nicht weiter. Weil natürlich haben wir viele Spuren verfolgt und hatten erstmal Hoffnung und dann merkt man, Mist, wir sind hier in der Sackgasse. Okay, wir müssen aber gucken, dass wir die Hoffnung irgendwie nicht verlieren und den Mut behalten, weiterzumachen. Und das ist ja auch dein täglich Brot. Und apropos Vertrauen, du bist ja auch mit mir in die Asservatenkammer gegangen und da haben wir beide gemerkt, okay, uns ist es wichtig, was wir hier tun, und wir wollen wirklich auch vorankommen und Raphael verstehen, aber wirklich auch Gerechtigkeit irgendwie wiederherstellen. Sehr irgendwie utopisch und hochgegriffen, aber wenigstens es versuchen. Und das war schon so dieser authentische Austausch mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, mit den Interviews. Auch als ich mit Familie Blumenstock im Wohnzimmer der Familie saß, wo Raphael aufgewachsen ist, und wir uns alte Videokassetten und Fotos angeguckt haben von der Familie. Das waren schon so Momente, da bin ich ganz klein geworden. Und habe einfach versucht, das zu begreifen und gleichzeitig auch versucht, wie ich das hörbar und transparent machen kann. Es waren schon viele Momente, muss ich sagen, die mich besonders beeindruckt und ergriffen haben auch.
Mhm. Nele, gab es beim Schreiben so Momente, an denen du gesagt hast, das ist jetzt stark, ich kann das so gar nicht aufschreiben oder das geht so nicht? Oder was waren denn da so für dich das die größte Herausforderung?
Also beim Schreiben, das ist ja ein bisschen unspektakulärer dann doch, dass man da nicht unbedingt so viele Momente hat. Aber für mich bleibt auch in Erinnerung, dass wir bei Professor Dr. Sebastian Kunz in der Gerichtsmedizin sein durften. Wir durften uns Tatortfotos anschauen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man so tief in eine Recherche reinkommt und dass man so viele Informationen bekommt.
Weiß man hier in Ulm, wer Professor Dr. Kunz ist? Ja? Ja oder nein? Willst du es kurz erklären, wer das ist? Also er kommt ja auch im Podcast vor, genau. Wir hören ihn auch nachher.
Professor Dr. Sebastian Kunz ist der Leiter von der Gerichtsmedizin, der den Fall dann auch nachträglich betreut hat und uns da ganz viele Informationen geben konnte. Und ja, man hört ihn auch im Podcast.
Daniela, deine Stadtführungen hier in Ulm, die kennt man. Die sind, hast du mir mal gesagt, wann ging das los? Vor 2-3 Jahren, ne? Oder länger?
Also speziell das Thema True Crime ging 2022 los.
Und ist seitdem eigentlich immer ausgebucht, ne? Wenn ihr die Führung macht.
Das eigentlich können wir weglassen.
Ziemlich beliebt. Vielleicht auch für alle, die diese Stadtführungen noch nicht kennen, hören wir jetzt mal rein in einen Teil des Podcasts, wo es eben auch um die True Crime Stadtführungen in Ulm geht.
Daniela ist heute meine Stadtführerin. Aber es ist keine normale Stadtführung.
Sind True Crime Podcast-Fans da? Jetzt wird's spannend.
Gebt mal What to do in Ulm auf Google ein. Das erste, was bei mir angezeigt wird, die True Crime Stadtführung von Daniela. 3 Mordfälle in 1,5 Stunden. Also so wie ein True Crime Podcast, nur zum Mitmachen. Natürlich abends, wenn's dunkel ist. Um Daniela herum stehen ungefähr 20 Leute.
So, und damit beginnen wir auch gleich mit unserem ersten Fall.
Wir sind gerade am Münsterplatz im Zentrum von Ulm.
4. November, es ist ein Sonntag 1990. Und morgens um kurz nach 6 werden Straßenarbeiter dort drüben, wo heute das Ciao Bella ist, und dort werden die eine männliche Leiche entdecken.
Daniela zeigt auf ein italienisches Restaurant. Da, wo heute kleine Tische und Stühle stehen, war damals ein großer Parkplatz. Und dort lag er. Raphael. Ein junger Mann mit langen Haaren, einer Korthose und einem Halstuch. Er lag mit den Beinen zur Hälfte in einem Blumenbeet, die Arme von sich gestreckt, in seinem eigenen Blut. Raphael wurde mit 21 Messerstichen getötet. Sein Gesicht war entstellt. Durch Tritte und Schläge. Und ihm wurde die Nase abgeschnitten. Auf einmal wird's echt still in der Gruppe. Alle schauen so ein bisschen auf den Boden. Krass, wie dieser Fall die Leute direkt mitnimmt. Ist wohl doch ein bisschen anders, als wenn man True Crime Podcasts hört oder eine Serie schaut, wenn man genau da steht, wo es passiert ist.
Es ist der Fall, der die Ulmer noch am allermeisten aufwühlt. Das ging an niemandem vorbei.
Nicht nur, weil der Mord so brutal war, sondern auch, weil Raphael in Ulm sowas wie eine Stadtbekanntheit war.
Wie erlebst du das bei den Führungen, Daniela? Wenn du das den Leuten näher bringst, wie sind da die Reaktionen? Was passiert da?
Naja, zunächst, so wie ich es vorher im Podcast schon gesagt habe, ist es einfach der Fall, der die Ulmer nach wie vor bewegt. Also auch die Menschen in meiner Generation, die haben das ja auch alles miterlebt, in Anführungszeichen. Es war damals schon ein Gespräch natürlich und mit viel Gerüchteküche, die dann auch entstanden ist. So, und konkret bei den Stadtführungen ist es ja einfach so, dass der Fall als solches ja immer nur ein Part ist, sondern es ist mir unheimlich wichtig, die Menschen erstmal in die Zeit mit hineinzunehmen. Na, was war los in der Stadt?
Wir haben es gerade in der Beschreibung gehört, diese Brutalität in diesem Fall, Manuel, die jetzt beschrieben wird und vor allem natürlich dieses Detail mit der Nase oder dem Teil der Nase, der da abgetrennt wurde. Wie ist das aus ermittlungstechnischer Sicht einzuordnen? Warum?
Gut, das ist ein klassisches Übertöten. Da muss sehr viel Emotion im Spiel gewesen sein. Für uns hat sich natürlich erstmal die Frage gestellt, kann das mit dieser Nase auch unabsichtlich passiert sein? Kann das irgendwo mit einem unabsichtlichen Hieb diese Nasenspitze abgetrennt worden sein. Das war eine unserer Fragestellungen an den Herrn Professor Dr. Kunz, der uns aber versichert hat, dass das nicht im Affekt irgendwie so passieren kann. Diese Nase wurde gezielt abgetrennt. Es gibt auch diverse Probierschnitte an dem Teil der Nase, was noch vorhanden war. Also das war gezielt unserer Sicht nach, um das Opfer über den Tod hinaus zu demütigen. Wir sprechen jetzt ja nicht nur von Messerstichen. Wir sprechen auch von Messerstichen, wir sprechen aber auch von sehr vielen Tritten, Schlägen. Also da war so viel Gewalt im Spiel, das wäre nicht notwendig gewesen, um Raphael einfach nur zu töten. Man wollte ihn bewusst erniedrigen und man wollte ihn über den Tod hinaus demütigen, meiner Meinung nach.
Wir haben ihn ja alle nicht gekannt. Nee, ne? Aber wir haben ja jemanden, der ihn gekannt hat. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Ricardo. Ich komme jetzt mal zu dir runter. Ist das okay? Kleinen Applaus für Ricardo. Ich habe dich ja schmunzeln sehen jetzt die ganze Zeit, während wir hier so gesprochen haben. Du bist ja derjenige, der uns überhaupt mal wirklich was erzählen kann über Raphael.
Ja, er war halt wirklich ein Unikum. Das kann ich nicht anders sagen. Das war, also ich glaube, ich habe viele verrückte Menschen in meinem Leben kennengelernt, habe mich in vielen verrückten Szenen rumgetrieben und was auch immer. Aber so jemand wie Raphael habe ich wirklich kein zweites Mal getroffen. Ne? Also das war irgendwie ein ständiges Theater. Hier ist meine Bühne und ich spiele einfach jetzt irgendwie das Leben oder ich streiche oder ganz stark das Provozierende, ne? So, dass es irgendwie ihn gelockt hat, wenn irgendjemand, was weiß ich, irgendwas hatte, irgendwie verklemmt war oder so, dann ist auf den los oder gut, das Thema mit der Nase kam ja auch in dem Podcast, ne? Wenn jemand eine große Nase hatte, dann wurde der immer drauf angesprochen. Mein Vater ja auch permanent wurde getriezt von ihm und so. Also das ist, das war schon sehr, sehr extrem.
Ne? Aber er war doch auch so stolz auf seine Nase, oder? Ist ihm doch so gut gefallen.
Ja, ich meine, er hat sich sowieso sehr gut gefallen. Ne? Also er hat stundenlang vorm Spiegel gestanden und wie schön er ist und so. Also er war eigentlich sehr selbstverliebt.
Ne? Wollen wir uns zusammen hinstellen? Okay. Ich meine, du hörst es ja jetzt hier alles wieder und wieder und ihr habt lange als Familie auch darüber nicht sprechen wollen. Mit vielleicht auch aus einer bestimmten Erfahrung heraus, die ihr gemacht habt. Wie war denn jetzt diese Erfahrung, dann jetzt doch diese Öffentlichkeit zu sehen, seit der Podcast jetzt draußen ist? Da wird man ja bestimmt auch mal angerufen und gesagt so, Ricardo, was höre ich, da habe ich jetzt diesen Podcast gehört und so. Wie hat sich das für euch als Familie angefühlt jetzt die letzten Wochen?
Also da haben wir wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also dass wir wirklich, weil ich denke, am Anfang waren wir alle irgendwie kritisch der Sache gegenüber. Und aber dann so, je mehr wir dann ins Gespräch gekommen sind, auch mit euch, ne, hatten wir auch mehr und mehr das Gefühl, dass sich das ja auch im Laufe der Arbeit auch entwickelt hat. Dass es ja zunächst diesen True Crime Aspekt primär hatte um den Mord, aber dann auch mehr und mehr ein Interesse auch war an was Raphael für ein Mensch war. Und dass schließlich auch meine Mutter, also bei meiner Mutter war es eben hauptsächlich dass sie einfach auch nicht erinnert werden wollte an den Mord. Ja, also deswegen wollte sie immer nicht, wenn dann irgendwelche Artikel in der Südwestpresse kam oder irgendwo anders. Das war für sie immer eben sozusagen ein Retraumatisieren. Und deswegen wollte sie das nicht. Ne?
Wenn man das Ganze so nochmal durchlebt, ihr habt ja viel Zeit auch jetzt verbracht mit Chiara und mit Nele in langen Gesprächen. Man hat euch als Familie auch kennengelernt. Auch als eure Mutter verstorben ist, habt ihr ja, ich glaube, hier die Trauerfeier gemacht. Genau hier an diesem Ort. Gab es denn irgendwie auch jetzt in diesem ganzen Prozess, in dem jetzt diese Gespräche stattgefunden haben und ihr jetzt vielleicht auch diesen Podcast gehört habt, für dich jetzt nochmal so eine Entwicklung, wo du gesagt hast, ich habe jetzt dieses und jenes nochmal für mich gefühlt, wo ich das Gefühl hatte, oh, das war jetzt vielleicht auch sogar schön?
Also was mir spontan einfällt, ist, dass dieser Abend, wo dann die Chiara bei uns zu Hause war, da hat es sich auch so getroffen, dass eigentlich drei Brüder auch da waren und meine Mutter auch da war. Und also wir hätten das, wenn wir uns jetzt nur getroffen hätten, hätten wir das gar nicht gemacht, dass wir diese alten Filme anschauen, dass wir nach Texten suchen von Raphael, noch nach Kassettenaufnahmen von damals und so. Und dass wir da so das Gefühl hatten, da wird irgendwie auch noch mal was verarbeitet, ne? Also auch im positiven Sinn dann noch mal verarbeitet und Raphael auch noch mal so ins Bewusstsein geholt, weil nach den vielen Jahren, ich meine, das kriegt ja auch dann seine eigene Dynamik, ne? Unsere Familie hat sich zwar immer an Weihnachten getroffen, aber da gibt es auch die nächste Generation schon lange Zeit, dass dann Raphael einfach auch nicht mehr so präsent ist. Und das fand ich sehr schön und sehr berührend und irgendwie auch ein Geschenk für meine Mutter noch mal, weil das ja eben dann doch letztendlich nicht so lange vor ihrem Tod dann war.
Ich finde es sehr schön, dass du heute da bist, Ricardo Blumenstock. Wir hören vielleicht noch nachher noch von dir. Und wir hören jetzt an der Stelle noch mal rein in den Podcast.
Köhler, hallo.
Hallo, Herr Köhler.
Hallo, ich grüße Sie zur Partei, ja.
Mit Manuel Köhler telefoniere ich in letzter Zeit ziemlich oft. Er leitet nämlich die Cold Case Einheit in Ulm und damit auch die Ermittlungen zu Raphael Blumenstock. Normalerweise erzählen einem PolizistInnen in laufenden Mordermittlungen nicht so viel. Aber Köhler ist da anders.
Ich sag mal, ein so alter Fall, da bin ich auf jeden Fall um jede Unterstützung und um jede Hilfe dankbar.
Denn das Ding ist, Cold Cases haben eigentlich nur eine Chance, nach so langer Zeit noch gelöst zu werden. Wenn sich noch irgendjemand meldet, der irgendwas weiß.
Da erreichen wir natürlich über Ihren Podcast ein sehr großes Publikum, das einfach im kompletten deutschsprachigen Raum dieser Fall nochmal bekannt gemacht wird und dass sich dann eventuell doch Zeugen melden, die irgendwas darüber wissen oder irgendwas gehört haben.
Mit eurer Hilfe könnten wir die letzten Puzzleteile zusammensetzen.
Eventuell ergibt sich darüber was Neues dann.
Denn eine Spur gibt es da noch. DNA, die die Polizei am Tatort gefunden hat.
Wenn jetzt ein Hinweis eingehen würde auf eine Person und sich das mit dieser DNA-Spur decken würde, dann hätten wir auf jeden Fall neue Ansatzpunkte.
Manuel, gibt es einen neuen Hinweis? Das ist, glaube ich, die Frage, die ganz viele, weswegen auch heute ganz viele Leute hier sind, weil wir wissen wollen, weil, also jetzt seid ihr ja hier an einer Stelle gewesen, wo wir jetzt gar nicht mehr sind. Wir sind ja schon viel weiter. Gab es einen Hinweis und gibt es eine DNA-Spur?
Also zur DNA-Spur sage ich nichts. Das ist eines der letzten Asse, die ich noch im Ärmel habe sozusagen. Es gab dieses Jahr ausgesprochen viele Hinweise. Man muss sagen, in den vergangenen Jahren sind im Fall Blumenstock pro Jahr immer ungefähr eine Handvoll Hinweise eingegangen, was schon erstaunlich viel ist für einen Fall, der 35 Jahre zurückliegt. Dieses Jahr waren wir insgesamt sehr präsent, zum einen der Podcast, zum anderen die Landesschau, SWR-Leute, Aktenzeichen XY. Ich habe ausgesprochen viele Hinweise bekommen, da sind sehr viele gute Hinweise auch dabei. Sehr viele Hinweise habe ich schon abgearbeitet. Zu den Entwicklungen in diesen neuen Hinweisen kann ich leider nichts sagen.
Okay, du kannst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht reden, aber ich frage noch ein bisschen.
Sehr gerne.
Ist es zum Beispiel, also es gab ja die Theorie, dass es eventuell jemand gewesen sein könnte, der sich schon lange nicht mehr in Ulm befindet. Es gab die Theorie, dass es vielleicht GIs gewesen sein könnten, amerikanische Soldaten. Gab es auch irgendeine Theorie, die es vielleicht vorher noch nicht gab, die jetzt aber im Raum steht?
Ja, nach Aktenzeichen XY hat sich eine Hinweisgeberin bei mir gemeldet, die das Ganze nochmal in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Wie wahrscheinlich das ist, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich in diesem Hinweis, dass ich da aktuell gerade noch dran bin, da kann ich nicht weiter drauf eingehen. Aber die Motivlage wäre eine gänzlich andere als bislang angenommen.
Ist eigentlich jemand hier im Raum anwesend, der einen Hinweis gegeben hat oder sich vielleicht mit dem Gedanken trägt, das vielleicht noch zu tun? Wenn ja, wir sind nachher hier. Wir
stehen ja, ich wäre noch da.
Hier zur Verfügung. Wir würden jetzt die Totenkopf-Ton würden wir überspringen und gehen jetzt auf die nächsten, weil wir das Stichwort Hinweise jetzt weiter verfolgen wollen.
Du hast von einem ganz bestimmten Tag geschrieben, und zwar 2 Tage vor dem Mord.
Ja.
Was hast du da erlebt mit Raphael? Kannst du mir das nochmal erzählen?
Da hat er mich vom Theater abgeholt, eben in seiner doch etwas weiblicheren Aufmachung. Da war er geschminkt mit blauen Augendeckeln und Lippenstift und unmöglichen Ohrringen. Da sind wir dann auch spazieren gegangen, wie so oft, und sind durch die Platzgasse durch.
Die Platzgasse führt genau zu der Stelle auf dem Münsterplatz, wo Raphael nur 2 Tage später tot aufgefunden wurde.
Und dann kamen uns 3 junge Männer entgegen. Einer davon blond. Ich habe gewusst, blond ist eigentlich sein Beuteschema ein bisschen so blond, stark, männlich. Und jetzt weiß ich nicht, ob er angefangen hat und dem so einen Luftkuss zugeschickt hat. Das könnte sein. Und das sind die stinkesauer gewesen auf ihn, gerade der Blonde vor allen Dingen.
Könnten das genau die 3 Männer gewesen sein, die 2 Tage später am Tatort gesehen wurden? Könnten es vielleicht sogar die Täter gewesen sein?
Und nachdem ich dann 2 Tage später oder 3 erst von seinem Tod erfahren habe, habe ich versucht, die Polizei zu kontaktieren. Weil vielleicht ist es ja interessant für sie, da hätte ich sie auch noch besser beschreiben können. Kann ich ja heute nicht mehr nach 30 Jahren. Bin dann auch weitergeleitet worden an den Ermittler bei der Kripo. Und der sagt, ja, weil wahrscheinlich hat er wieder einen Blonden. War ein Blonder dabei? Er hat gesagt, ja, war ein Blonder dabei. Hat er den angemacht? Ich habe gesagt, ja, ich glaube, vielleicht. Aber man wollte nicht mal mit mir sprechen. Und dann habe ich gesagt, soll ich vielleicht aufs Präsidium kommen? Haben Sie doch noch Fragen? Hat er gesagt, nö.
Herr Köhler?
Natürlich passieren bei der Polizei auch Fehler. Ganz klar. Was soll ich jetzt da dazu sagen?
Können Sie sich heute oder kannst du dir heute erklären, warum hat man die damals nicht aufs Präsidium eingeladen?
Das lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Also wir haben lange darüber gesprochen. Das ist ja auch ein Hinweis, der von der Chiara an mich weitergeleitet worden ist. Das lässt sich heutzutage nicht mehr nachvollziehen. Und der Informationsgehalt dieser Aussage heute hat natürlich nicht mehr den Stellenwert, den es vor 35 Jahren gehabt hätte, als die Erinnerungen noch vielleicht 2 oder 3 Tage alt waren.
Ich gehe mal ganz kurz zwischen rein. Es gibt eine Frage aus dem Publikum.
Könnte es eventuell sein, dass es der Polizei auch gar nicht so wichtig war, dem nachzugehen?
Das glaube ich nicht. Wenn wir ein Opfer haben, dann haben wir ein Opfer. Dann spielt für uns weder die Religion, noch die Hautfarbe, noch die sexuelle Ausrichtung dieser Person erstmal eine Rolle. Also das muss sich die Polizei auch seit 35 Jahren anhören, dass man dort nicht sauber ermittelt hätte, weil Raphael Blumenstock ja ein stadtbekannter Schwuler gewesen ist. Das würde ich so nicht bestätigen. Also ich habe die Akte ja im Endeffekt fast jeden Tag sozusagen in der Bearbeitung. Die Akte umfasst 26.000 Seiten. Man hat schon sehr viel gemacht in dem Fall. Also man hat nicht versucht, da irgendetwas zu deckeln oder unter den Teppich zu kehren.
Dürfte ich dazu noch was sagen, bitte?
Selbstverständlich.
Also ich kenne Raphael persönlich und ich hatte in Ulm in der Zeit selber mal eine Erfahrung mit der Polizei und die war äußerst unschön. Ich war auf dem Weg in den Rosengarten und bin mit meinem besten Freund damals und wir sind von 2 Männern tätlich angegriffen worden und sind dann zur Polizei gegangen. Und bei der Polizei ist nichts anderes mit uns gemacht worden, als von uns Fotos gemacht worden. Das war die Realität von der Polizei damals. Entschuldigung, ich bin sehr emotional. Sorry.
Das ist gar nicht schlimm. Danke, dass Sie das teilen.
Hier gibt es noch mal eine Meldung.
Ja, danke schön. Kurze Frage. Gab es oder gibt es Überlegungen oder vielleicht auch Recherchen oder Ermittlungen, um zu gucken, ob es vielleicht aus der eigenen Queeren-Szene Täter waren? Also sprich, so wie ich jetzt raushöre, Raphael Blumenstock gehörte ja nicht wirklich in der Hinsicht dazu, weil man bis heute nicht weiß, welcher sexuellen Neigung er sich angetan hat. Also sprich, dass das aus der Szene selber ein gewisser Hass war, so nach dem Motto, du machst unseren Ruf kaputt, du schädigst der Szene etc. Das würde mich mal interessieren, auch aus selber gleichgeschlechtlicher Erfahrung. Gibt es solche Taten, Diskriminierung auch in den eigenen Reihen?
Also Überlegungen dahin gab es schon zunächst, ob das auch aus eigenen Reihen sozusagen hätte sein können. Allein die Zeugen oder die Personenbeschreibung, die die Zeugin abgegeben hat, die in dem Wohnmobil mit ihrer Familie auf dem Münsterplatz übernachtet hat und die Kleidung, die Zeugin beschrieben hat, gehen wir nicht davon aus, dass es aus den eigenen Reihen gestammt haben dürfte. Also wir haben dahingehend keinerlei Hinweise. Das hat sich nie bestätigt.
Bist du in irgendeiner Form überrascht gewesen, positiv, negativ, von der Anzahl der Hinweise, die eingingen?
Nein, ich setze mir da immer nie Ziele. Ich bin dankbar für jeden, der sich meldet, muss ich tatsächlich sagen. Weil es entscheidet ja auch nicht, wie viele Hinweise eingehen. Es muss nur der eine Richtige dabei sein.
Da lade ich Sie auch noch mal ein, vielleicht neu zu denken. Vielleicht die damals auch den Fall mitbekommen haben oder Raphael kannten. Vielleicht fällt Ihnen ja doch noch irgendetwas ein oder sprechen Sie auf jeden Fall darüber. Das könnte uns auf jeden Fall helfen.
Magst du einmal kurz den Ton einblenden?
Hallo, hier ist das Podcast-Team von Der Schrei. Hinterlass uns doch deine Nachricht bitte nach dem Pieps. Dankeschön.
Genau, und jetzt komme ich mit der Nummer dazu. Das ist die 0711-929-1711. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse, podcasts, also podcast mit einem S hinten dran, @swr.de. Auch da kann man gerne alles Relevante, was man als relevant erachtet, gerne hinschreiben. Chiara, ihr seid ja dann, also wenn ich das so höre in dem Podcast, du sagst, ich bin gekommen, um diesen Fall zu lösen, da schwingt natürlich so eine gewisse Hybris mit und ich glaube, das ist ja auch in diesem Fall. Wie zuversichtlich seid ihr denn, dass das noch möglich ist?
Du darfst gerne beginnen, Chiara.
Ja, wie zuversichtlich. Ich bin schon sehr zuversichtlich und hoffnungsvoll. Ich denke immer daran, heute war ich auch wieder auf dem Münsterplatz, wie viele Menschen das vielleicht doch mitbekommen haben könnten. So ein Verbrechen mitten in der Stadt, 3 Täter. Einer von ihnen könnte ja vielleicht doch irgendwann sein Gewissen erleichtern wollen würden. Ich verliere die Hoffnung nicht, muss ich sagen. Auch wenn bis jetzt vielleicht nicht der Hinweis dabei war, die Leitungen sind weiterhin offen. Und auch wenn wir den entscheidenden Hinweis nicht finden, ich glaube, wir konnten irgendwie neue Perspektiven auf Raphael, auf Familie Blumenstock und auf die Stadt Ulm richten und weiter einfach guter Hoffnung bleiben.
Also da schließe ich mich tatsächlich nur an. Wir werden nicht aufgeben. Wir als Polizei werden da nicht locker lassen. Wir werden dranbleiben. In der Hoffnung, dass irgendwann wirklich der entscheidende Hinweis nochmal eingeht. Und dann werden wir versuchen, die Täter der gerechten Strafe zuzuführen.
Und da bedanken wir uns, glaube ich, und das kann ich, glaube ich, im Namen aller, die hier sitzen, sagen, dass alle heute da waren. Vielen Dank natürlich auch an meine Gäste Daniela Brandt, Nele Grund, Chiara Battaglia und Manuel Köhler. Vielen Dank. Den Podcast gibt es bei uns im Netz, in der Audiothek natürlich zum Hören, wer es noch nicht gemacht hat. Und ansonsten darf man gespannt sein, ob noch was kommt. Danke auch an Ricardo Blumenstock, dass du heute gekommen bist, dass du mit uns gesprochen hast. Einen ganz besonderen Dank an dich. Danke an alle, die was gesagt haben heute, die was beigetragen haben. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn wir noch weiter ins Gespräch kommen. Tschüss, alles Gute.
Wenn ihr noch mehr über den Fall Raphael Blumenstock wissen wollt, unsere KollegInnen von ARD Crime Time haben einen Deep Dive zu unserem Podcast gemacht. Darin beschäftigen sie sich mit der Situation von queeren Menschen und Hassverbrechen mit einem Historiker. Schaut mal rein auf YouTube ARD Crime Time.